Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die erste Runde in Crucible Theater bei der Snooker-WM ist beendet. Wir haben gestern noch die letzten beiden Nachzügler quasi gehabt, die in die zweite Runde eingezogen sind. Sean Murphy und Mark Selby. Und es sind nur zwei Spieler in diesem Jahr von den gesetzten Top 16, die ausgeschieden sind. Dazu haben wir die ersten beiden Zweitrundenduelle. Und Anthony McGill hat seine Session gegen Ronnie O'Sullivan mit 4-4 gewonnen. Darüber sprechen wir natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Heute tue ich das mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Moin Andreas.
Wir sind es schuldig, auch die beiden Ergebnisse von gestern noch nachzutragen, auch wenn es nicht ganz so viel zu berichten gab. Mark Selby hatte überhaupt keine Lust, in irgendeiner Weise Drama aufkommen zu lassen gegen Curt Mifflin. 8-1 hatte er geführt nach der ersten Session und da hat er sich gestern gedacht, komm, nee, ich will nicht mehr als nötig arbeiten und hat am Ende mit 10-1 gewonnen. Das war ein sehr, 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 sehr einfacher Auftrag für Mark Selby, in diese zweite Runde zu kommen.
Ja, ich dachte jetzt schon, was kommt jetzt nach Mark Selby? Hatte keine Lust. Ist ja für das erste Rundenmatch von Selby wirklich eine sehr interessante Beschreibung. Also ja, das war gestern überhaupt keine Probleme mehr bei ihm. 8-1 hatte er ja schon vorne gelegen. Die erste Session war ja überragend. Da kam er gestern dann nicht mehr ganz ran, wobei er das halt bei dem Zwischenstand auch nicht mehr wirklich musste. Aber auch Curt Mifflin hat seine Gelegenheiten nicht mehr genutzt, um hier irgendwie nochmal zu zeigen, warum er eigentlich bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Ich denke mal, da wird bei ihm auch so ein bisschen der Frust schon dabei gewesen sein und die Gewissheit, ich werde das hier auf keinen Fall mehr drehen können. Gestern dann auch die erste Möglichkeit gehabt, knappe 30 Punkte draus gemacht, aber Selby war einfach der bessere Spieler, was Chancenverwertung anbelangt und hat sich die zwei Frames dann auch sehr schnell geholt. Den 11. dann zwar sogar erst auf Schwarz, nachdem Curt Mifflin da auch die eine Möglichkeit zu einem richtig guten Frameball nicht nutzen konnte und dann war das Match gelaufen. Also Selby hat da überhaupt nichts mehr anbrennen lassen und steht hier mit einem 10-1, dem deutlichsten Ergebnis dieses Jahr in der ersten Runde, in der nächsten Runde und wird einige Ansprüche angemeldet haben. Er selbst sagt, er fühlt sich in der Form, die ihn schon zu 3 WM-Titeln gebracht hat. Und ich muss sagen, wenn er so spielt, wie er das in der ersten Session gemacht hat, dann läuft der Titel hier auch ein Stück weit über ihn. Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir könnten ja wieder ein Halbfinale gegen Ronnie O'Sullivan haben. Und ich glaube, in der Form mit den beiden, das wäre schon überragend. Also Mark Selby meldet Ansprüche an und für Curt Mifflin sicherlich eine kleine Enttäuschung, nachdem er ja doch relativ souverän durch die Quali gekommen ist. Ja, und für die Qualifikanten, nur zwei haben sich durchgesetzt. Hatte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da waren doch ein paar stärkere Namen dabei als Jamie Jones und Stuart Bingham, die dann ausgerechnet auch in der nächsten Runde aufeinandertreffen. Schwächstes Qualifikantenergebnis seit 2009, also ist schon mal eine Ansage von den Top 16. Zeigt aber heute auch einfach, wie unfassbar stark das Feld in diesem Jahr dann auch ist.
Mark Allen, er hört ja auch täglich hier Total Clearance, der hat sich jetzt gedacht, Mensch, Mark Selby gegen Ronnie O'Sullivan im Halbfinale gegeneinander, da war doch irgendwie noch was.
Ja, natürlich, da war was letztes Jahr. aber Ronnie O'Sullivan behauptet ja ganz gerne, dass Mark Selby über diese Niederlage nicht hinweggekommen ist. Die beiden belagern sich ja so ganz gerne jetzt mal in Interviews über die letzten Monate verteilt, immer mal wieder mit kleinen Spitzen in Richtung des anderen. Mark Selby behauptet da ganz gerne, dass Ronnie O'Sullivan respektlos war mit seinen Stößen da und Ronnie O'Sullivan im Gegenzug, dass Mark Selby diese Niederlage nie und nimmer überwinden wird. Da wäre es schon irgendwie eine passende Geschichte, wenn die beiden jetzt wieder im Halbfinale aufeinandertreffen. Und dann wird Mark Selby sicherlich auch alles tun, um dieses Match zu gewinnen. Das tut er sowieso immer, aber da ist dann nochmal eine gehörige Extraportion bei. Mark Allen wird natürlich andere Pläne haben, schon allein im Achtelfinale gegen Mark Selby. Aber Mark Allen hat natürlich auch eine Ansage gemacht in seinem Erstrunden-Match gegen Liu Haotian. Das war ein unfassbar starkes Match. Aber Mark Allen leidet ja so ein bisschen unter Konstanzproblemen, das über eine gesamte Turnierwoche hinweg dann auch mal zu zeigen. Also das wird schon schwer. Bei Best of 25 muss er das halt auch noch über mehrere Session, über mehrere Sessions, über mehrere Tage tun. Die beiden spielen jetzt ja dann auch noch 3 Tage lang. Das heißt, er muss an 3 Tagen diese Form zeigen. Und da traue ich Max Selby das dann doch zu, dass er das dann eher schafft als Mark Allen.
Gut, Mark Allen wird sich jetzt trotzdem wieder zurücklehnen und sich denken, ja, erstmal muss er das Achtelfinale gegen mich gewinnen. Mal schauen, wie es laufen wird. Für Mark Selby und Mark Allen ist ein Achtelfinale, auf das ich mich unglaublich freue. Also das kann ich überhaupt nicht verhehlen.
Ja, über welches Achtelfinale freut man sich nicht? Also,
nein, das sind viele
Line-up dabei. Das ist ja famos.
Ist wirklich ein famoses Line-up. Wir müssen aber noch über das letzte Ergebnis aus der ersten Runde noch sprechen. Das ist nämlich das von Sean Murphy gegen Mark Davis gewesen. Und es war ein ziemlicher Kampf. Und Mark Davis, fand ich, hat hier eine richtig gute Leistung gebracht. So bis zum 7-6, bis zum zweiten Mid-Session-Interval hat Mark Davis exzellent mitgehalten. Und dann setzte sich dann so ein bisschen die Klasse von Sean Murphy durch. Aber er musste hier tief graben, um das Match zu gewinnen.
Ja, Sean Murphy ist ja so ein bisschen das Sorgenkind der Top 16 dieses Jahr. Kein einziges Finale erreicht, das zum ersten Mal jetzt seit Jahren tatsächlich auch, dass ihm das passieren könnte, in einer Saison gar kein Finale zu erreichen. Also das ist schon keine gute Saison, die Sean Murphy hier gespielt hat. Leidet sehr unter Corona, unter der Pandemie, weil er selten dann halt in Dublin trainieren kann, wo er seine Basis inzwischen aufgeschlagen hat, also ist für ihn sehr schwierig, aber ich glaube, was den Ausschlag gegeben hat, war dieses Century im letzten Frame der ersten Session, als er bei 3-5 dann nochmal verkürzt hat auf 4-5 und das wird ihm für die zweite Session, die ja dann auch noch an einem neuen Tag stattgefunden hat, nochmal richtig, ja, ein Stück weit auch Selbstvertrauen gegeben haben. Und auch wenn Mark Davis bis zum 7-6 ganz gut mitgehalten hat, es war in der zweiten Session dann schon zu merken, dass es nicht mehr der Mark Davis war, der in der ersten Session am Tisch stand. Die hohen Breaks wollten nicht kommen, immer wieder hatte er Möglichkeiten, machte dann aber nur 20er, 30er, 40er Serien da draus und das reicht dann eben nicht. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass Sean Murphy sich dann Schritt für Schritt mit jedem Frame, den er dann auch aufs Board bekam, gerade in der zweiten Session richtig steigern konnte. Und dann lief das Breakbuilding halt auch flüssig, eine 56 vor dem Mid-Session-Interval, dann eine 93 direkt danach und dann stand es halt mit 8-7 zu dem Zeitpunkt, mit 8-6, Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt für Sean Murphy wieder sehr gut. Und das, nachdem er ja zwischenzeitlich mit 3-5 hinten gelegen hatte. Mark Davis holte sich dann noch den 15. Frame auf die Farben, er kämpfte sich den, verkürzte also nochmal auf 7-8 und hatte dann im 16. Frame auch eigentlich eine gute Gelegenheit, ein paar Punkte zu sammeln, nutzte das wieder nicht aus. Sean Murphy mit 2 kleineren Breaks und dann der Schlusspunkt mit einer glänzenden 131 war dann auch nochmal klasse. Also auch die langen Bälle funktionierten dann wieder bei Sean Murphy. Das Lochspiel klappte sehr gut, das Breakbuilding funktionierte. Was eben bei ihm noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist halt die Konstanz. Und das muss er ändern, wenn er in den nächsten Runden da etwas bessere Chancen haben will. Weil so einen Rückstand kann er sich dann nicht nochmal erlauben. Die schwache Session hatte er dann jetzt hoffentlich dabei. Es wird ein hochinteressantes Match meiner Meinung nach gegen Yan Mingtao, den ich auch nicht so stark erwartet hatte gegen Martin Gould, wie er es tatsächlich gezeigt hat. Also es wird eine sehr schwere Aufgabe für Sean Murphy da mitzuhalten. Also für beide eine sehr gute Gelegenheit, hier ins Viertelfinale einzuziehen. Also das könnte sehr interessant werden. Yan Mingtao für mich aber alles in allem der kleine Favorit.
Damit ist die erste Runde beendet und Geschichte. Und wir haben es eben schon gesagt, zwei der Qualifikanten haben sich nur für die zweite Runde qualifiziert. Das sorgt dafür, dass wir ein absolutes Monster-Line-up jetzt in der nächsten Runde haben werden. Wir haben Barry Hawkins gegen Kyron Wilson, wir haben John Higgins gegen Mark Williams, Sean Murphy gegen Yan Mingtao, Mark Allen gegen Mark Selby, Stuart Bingham gegen Jamie Jones, die beiden Qualifikanten, die gegeneinander spielen und unter anderem dann auch noch Judd Trump gegen David Gilbert. Also das ist Snooker, was wir übers Wochenende und in der nächsten Woche sehen werden, worauf wir uns alle freuen können. Zwei Matches in der zweiten Runde haben schon die erste Session hinter sich. Und ich habe es eben gesagt, ich habe mich nicht versprochen. Anthony McGill hat die erste Session gegen Ronnie O'Sullivan mit 4-4 gewonnen.
Das hat er absolut. Und da muss sich Ronnie O'Sullivan auch ein Stück weit vorwerfen lassen, was er da gegen Ende der ersten Session dann fabriziert hat. Oder sagen wir nach dem Mid-Session-Interval. Also das war auf jeden Fall nicht mehr alles in allem so ganz gut, was er da gezeigt hat. Ronnie O'Sullivan ist ja furios gestartet, mit 4-1 in Führung gestürmt, muss man wirklich sagen. Breaks von 81, 105, 138, unfassbar stark gelocht. tolle lange Bälle gezeigt. Anthony McGill hat dann nicht allzu viel falsch gemacht. Der 52 und 79, der am zweiten Frame gespielt und sich dazu mit zumindest aufs Board gekämpft. Aber was dann nach dem Mid-Session Interval passiert ist, wird Ronnie O'Sullivan erstmal erklären müssen. Also ein 4:1 Vorsprung vergeben zu so einem frühen Zeitpunkt im Match, das könnte schon ausschlaggebend sein, noch für den Rest des Duells. Also das ist sehr offen bisher. Anthony McGill nutzte seine Möglichkeiten dann sehr clever aus, ohne jetzt wirklich auch viele hohe Breaks zu spielen, holte sich aber den sechsten Frame, nachdem Ronnie O'Sullivan da zwei gute Gelegenheiten ausgelassen hatte, und im siebten Frame machte er sich dann sogar auf Maximum-Kurs, und das ist eine Chance, über die Anthony McGill seinerseits vielleicht noch nachtrauern wird, denn das war eine sehr gute Möglichkeit auf Maximum Break. Es lagen die letzten Roten alle frei offen und er spielt die 13. Schwarze etwas zu dünn, hat ihn ein bisschen übercuttet. Das war sehr, sehr bitter, zu dem Zeitpunkt tatsächlich das Break beenden zu müssen. Wenn er die locht, ist der Rest des Breaks eigentlich nur noch Formsache und er reiht sich hier in einer Riege von tollen Spielern ein, die im Crucible Theater ein Maximum geschafft haben. Also sehr bittere Möglichkeit. Ist ja nicht mal ein Century geworden, hier dieses Break dann beim Stand von 97 Punkten beenden zu müssen. Nichtsdestotrotz hat ihm das natürlich den Frame eingebracht und er hat dann auf 3:4 verkürzt und Ronnie O'Sullivan hat dann im nächsten Frame eine rote verschossen und Anthony McGill damit die Möglichkeit gegeben, auch noch diesen Frame zu holen und die Session mit 4:4 zu beenden. Also bei O'Sullivan gliederte sich das Match wirklich in zwei Phasen, in denen vor dem Mid-Session-Interval und in denen Mark Joyce Gegner nach dem Mid-Session-Interval. Also ganz so schlecht wie der Anfang gegen Mark Joyce war es nicht, aber da muss Ronnie O'Sullivan natürlich sich ein Stück weit vorwerfen lassen, warum zum Teufel er hier nicht nach der ersten Session vorne liegt. Anthony McGill kann es natürlich egal sein, das läuft hier sehr gut für ihn bisher und da das Match ja dann heute auch beendet wird, bin ich sehr gespannt, ob Anthony McGill heute dann auch weiter mithalten kann. Vorentscheiden kann dann natürlich dann heute die Morgensession werden. Wenn er da nach dieser Session vielleicht maximal mit 9:7 hinten liegt oder es vielleicht sogar 8:8 steht, dann geht da tatsächlich was für Anthony McGill.
Geht vielleicht auch noch was für Jack Liesowski? Er liegt 3:5 gegen Neil Robertson zurück. Das war ein Spiel, was man sich ganz gut angucken konnte gestern.
Findest du?
Finde ich, ja.
Also
nach dem Mid-Session-Interval.
Nach dem Mid-Session-Interval, okay, ja. Das, da stimme ich dir zu. Das war auf jeden Fall ein ganz anderes Match. Also was die beiden in den ersten vier Frames gespielt haben, war wirklich nicht gut. Und um deine Frage gleich vorweg zu beantworten, geht da noch was für Jack Liesowski? Ich glaube nicht, denn ich glaube tatsächlich, er hat seine Möglichkeit, diesem Match seinen Stempel aufzudrücken, verpasst. Denn er müsste auf jeden Fall vorne liegen nach dieser Session. Neil Robertson war wirklich nicht gut unterwegs in den ersten vier Frames und das sind Momente, die man dann einfach ausnutzen muss. Jack Liesowski war der klar bessere Spieler und hat sich das dann meiner Meinung nach durch etwas zu riskante Safeties, durch etwas zu riskante Lochversuche so ein Stück weit selbst zuzuschreiben, dass es nicht nur 2:2 zum Mid-Session-Interval stand, sondern er nach dieser Session dann nicht vorne liegt, denn Neil Robertson steigerte sich nochmal klar nach dem Interval. Also es begann relativ zerfahren. Neil Robertson holte sich den ersten Frame dann mit einer 51. Die 51 hat er relativ schnell vorgelegt. Jack Liesowski holte sich dann, nachdem er schon Snooker brauchte, die Foulpunkte zurück, vergab die Möglichkeit dann aber trotzdem, nachdem er selber dann die letzte Rote zwar fantastisch lochte, aber ihm die Weiße dann gleichzeitig fiel. Das war ein bitterer Moment, nachdem er schon Snooker brauchte und dann im Prinzip wieder im Frame zurück war. Robertson vergab dann im zweiten Frame diverse Möglichkeiten, verschoss wirklich sehr komische Bälle zum Teil. Jack Liesowski kratzte sich die Punkte dann zusammen, erkämpfte sich diesen Frame auf die Farben und erhöhte dann mit einer tollen 85 auf 2:1 und hätte auch einfach den vierten Frame gewinnen müssen. Wieder Neil Robertson hat da einige Chancen liegen gelassen. Jack Liesowski bekam Chance um Chance und schaffte es einfach nicht, mehr daraus zu machen. Und das ist wirklich was, wo man sagen muss, hat er hier vielleicht, auch wenn es erst die erste Session war, seine Chance vergeben, aus dieser Session einfach mehr zu machen und diesem Match jetzt statt einem Rückstand hinterherzulaufen, vielleicht mit einer Führung weiter entgegensehen zu können. Er ging dann nach dem Mid-Session Interval, nachdem sich beide noch wirklich gesteigert haben, vor allem Neil Robertson mit einer 81 in Führung mit 3-2 und hat in der Folgezeit dann allerdings nur noch 2 Bälle gelocht und das war einfach zu wenig. Neil Robertson holte sich den 6. Frame relativ klar und da hat man schon gemerkt, dass das Spiel beim Australier jetzt deutlich besser läuft und danach waren es dann Breaks von 135 und 76 hintereinander weg. Tolle Serien von Robertson, der dann ein Stück weit wieder der Alte war und damit nach der ersten Session hier tatsächlich mit 5-3 vorne liegt und selber wahrscheinlich nicht so genau weiß, warum überhaupt. Also für Jack Lisowski wird diese Session so ein bisschen als vergebene Chance in die Crucible-Geschichte eingehen. Und das könnte sich heute dann natürlich rächen. Er hat vielleicht ganz gute Möglichkeiten, da auch dieses Match über 3 Tage geht, dass er, wenn er heute dranbleibt und den Rückstand vielleicht sogar egalisieren kann, dann morgen wieder auf einen ganz neuen Tag hoffen kann. Also es ist ja immer schwierig, in den Achtelfinal-Matches hier tatsächlich über 3 Tage diese Form zu halten teilweise. Also es sind unheimlich interessante Dynamiken, die sich da entwickeln können. Und das kann auch bei den beiden natürlich der Fall sein. Aber ich bezweifle, dass Neil Robertson tatsächlich heute dann nochmal genauso schlecht in das Match startet wie gestern. Und ja, das ist eine Chance, der Jack Lisowski vielleicht noch nachtrauern wird.
Ich möchte auch einmal klarstellen, dass ich keinen kranken Geschmack habe, sondern einfach nur die ersten 4 Frames so ein bisschen verdrängt habe vielleicht auch.
Ja, das hast du eigentlich sehr gut gemacht dann in dem Fall, weil das wollen die beiden Spieler vielleicht unter Umständen auch. Und hast du alles richtig gemacht, nach dem Mid-Session-Interval erst einzuschalten. Ja.
Nee, ich hab vorher eingeschaltet, aber das Gehirn habe ich ausgeschaltet. Ja, heute geht es weiter mit der Beendigung des Matches zwischen Ronnie O'Sullivan und Andy McGill. Die spielen heute Morgen und heute Abend. Heute Morgen und heute Abend spielen auch Barry Hawkins und Karen Wilson die ersten beiden Sessions. Und heute Nachmittag gibt es die erste Session von Mark Williams gegen John Higgins und die zweite Session von Neil Robertson gegen Jack Lisowski. Und morgen sprechen darüber dann Kathi Hartinger und Christian Oemmingham. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.